Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Leon ist ein junger Autor, er arbeitet gerade an seinem zweiten Roman, doch diese Arbeit an dem Roman, die geht nicht so richtig voran. Deshalb fährt er mit seinem besten Kumpel Felix an die Ostsee in den Urlaub. Der Sommer ist heiß und trocken, in den die beiden Jungs da fahren. Aber Leon kann auch an der Ostsee nicht wirklich entspannen. Dieser Roman, dieser unvollständige Roman, der gibt ihm einfach keine Ruhe. Erst als die beiden Nadja kennenlernen, die zufällig auch im gleichen Ferienhaus wohnt, da wird dieser Leon wach. Nadja, die holt ihn so aus seiner Komfortzone. Und langsam öffnet sich dieser selbsternannte Dichterfürst.
Nadja, du hattest übrigens recht.
Womit?
Mit David. Das hat eigentlich gar nicht so viel mit ihm zu tun.
Sondern?
Ich habe ein Buch geschrieben. Mein zweites, beziehungsweise das erste Manuskript. Der Verleger findet's scheiße. Der kommt morgen vorbei, um es mir um die Ohren zu hauen.
Der kommt extra hierher, um es dir um die Ohren zu hauen. Klingt ja eher, als ob es ihm gefällt.
So klingt Roter Himmel von Christian Petzold. Ein Film über die Gegenwart jugendlicher Gefühle. Aber auch um das Erzählen kreist dieser Film in Zeiten des Klimawandels. Ich konnte mich diese Woche mit Christian Petzold zusammensetzen und über all diese Themen mit ihm sprechen. Wir sprechen über Roter Himmel und ich mochte schon die Zutaten des Films, bevor wir in den Inhalt einsteigen. Junge Menschen im Sommer, ein Haus, ein Wald, das sind ja so Zutaten, aus denen das Kino unterschiedliche Geschichten machen kann. Das amerikanische Kino würde daraus ja vielleicht einen Horrorfilm machen, aber Ihr Film geht in eine ganz andere Richtung.
Ja, mir ist das auch bei der Arbeit aufgefallen, besonders bei den Probenarbeiten mit den Schauspielern, die ja alle sehr gerne ins Kino gehen und weniger aus dem Theater kommen, sondern aus dem Kino kommen. Und das sieht man ihnen auch an und das ist wunderbar an ihnen. Dass die auch festgestellt haben, dass das amerikanische Kino, die Sommerfilme sehr oft Horrorfilme sind, dass es dort diese Cabin in the Woods gibt, also das Haus im Wald, die Hütte im Wald, dass dort, das haben wir ja auch ein bisschen drin im Drehbuch gehabt, das haben die entdeckt, dass der Wald beängstigend ist, es ist nicht wegen möglicher Waldbrände, sondern auch Tiere, Geräusche. Ja. Man könnte sich vorstellen, dass da auch einer, der seine Pubertät schlecht überstanden hat, mit einer Kettensäge da rumläuft, ja, wie in amerikanischen Filmen. Und wir haben natürlich auch das Meer, die Strände, die Hitze, der Sommer, die Leichtigkeit, der Schweiß, die Leidenschaften, die es oft auch in den französischen Sommerfilmen gibt. Wir haben uns dann 2 Tage lang richtig darüber unterhalten, warum es dieses Genre so in Deutschland nicht gibt. Es gibt ja einen berühmten deutschen Film, Menschen am Sonntag, Billy Wilder, Edgar Ulmer, ja, und Robert Siodmak, die ja alle nachher Exilanten wurden und nach Amerika gehen mussten. Die haben so etwas kurz vor dem Faschismus, 2, 3 Jahre vor dem Faschismus gemacht. Und da hat man das alles, wonach ich mich auch persönlich sehne. Da gibt es den Wannsee, den Tanz, ja, die Liebe, aber auch die Arbeitspflicht, die dieses Wochenende zerstört. Da ist eine Leichtigkeit so, als ob das deutsche Kino vor dem Faschismus die Nouvelle Vague oder den Neorealismus erfunden hätte. Das war etwas, was es in Deutschland so nicht mehr gab. Wir haben dann nur noch Sommerfilme gehabt mit Heinz Erhardt oder so. Ja,
das stimmt.
Ja. Und Schulmädchenreports und sowas oder Paukerfilme und so. Große Sommerferien. Und da spielen immer Eltern eine große Rolle, ja, oder Institutionen. Und das spielt in den amerikanischen und den französischen Sommerfilmen keine große Rolle. Und das war ein bisschen unser Sehnsuchtsziel, nach Frankreich oder in die USA zu gelangen.
Es ist ja auch ein, im wahrsten Sinne des Wortes, für einige der Figuren ein Tapetenwechsel, weil hier kommen ja Großstädter aufs Land. Also da passiert ja was. Leon ist ja angehender Schriftsteller, sitzt an seinem zweiten Roman. Ich vermute, er spürt schon, dass dieser Roman nicht sehr gut ist, aber er spielt ja auch so ein bisschen Dichterfürst und Großschriftsteller. Er möchte diesen Roman dann auch im Urlaub überarbeiten. Ist das vielleicht auch ein Grund, wieso er sich da am Strand, wenn er mit seinem Kumpel da ist, auch nicht fallen lassen kann? Das ist ja jemand, der permanent angespannt ist, aber der Urlaub ist ja eine Zeit, wo wir entspannen sollen.
Also die Schauspieler, die sind wirklich klug. Das ist nicht immer schön, kluge Schauspieler zu haben. Ja? Aber in dem Fall ist es wunderbar gewesen. Und die haben natürlich sehr schnell rausbekommen, dass in dieser Leon-Figur ein großer Teil von mir steckt. Und ich konnte mich erinnern, dass ich, als ich hier Theaterwissenschaften und Germanistik studiert habe, in einer wahnsinnigen Krise war. Weil ich, es war Anfang, Mitte der 80er Jahre und ich dachte, ich weiß überhaupt nicht, worum es hier geht. Ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Was ist diese Stadt Berlin? Ich habe dann FU studiert. Und dann fuhr ich mit Freunden nach Mailand. Da war so ein Philosophiekongress und so. Und wir haben da übernachtet in so einer Wohngemeinschaft. Und alle hatten Spaß dort. Da wurde den ganzen Tag getanzt, Talking Heads spielten da irgendwo in der Nähe, da sind die zu Konzerten gegangen und ich habe dann so getan, als ob ich nicht mitmachen könnte. Ich muss noch wahnsinnig viel arbeiten. Ich habe mich also über diese protestantische Ethik, habe ich versucht, so jemanden darzustellen, der, jetzt ist die Zeit von Spaß und Leidenschaft vorbei, jetzt wird hier knallhart gearbeitet. Wenn die dann alle weg waren, ich war allein in dieser Wohngemeinschaftswohnung, habe ich mir die Espressomaschine angemacht, habe Musik gehört. Ja. Und wenn die dann wieder kam, habe ich so getan, als ob ich unfassbar gearbeitet hätte. Ich habe 30 Seiten geschrieben, also unglaublich, geflossen und so. Das habe ich den Schauspielern erzählt und die wussten genau, was für eine Figur ich gewesen bin. Und der Thomas Schubert wusste genau, was für eine Figur er da verkörpert.
Es gibt aber ein Detail, das mir aufgefallen ist, das ich sehr interessant fand. Der Leon, der hat ja ein Tattoo. Das hat mich enorm gewundert, weil als Figur ist er ja zunächst so angelegt, dass ich ihm ehrlich gesagt ein Tattoo nicht zutrauen würde. Aber das Interessante ist ja in Roter Himmel, dass sie dieses Tattoo nur in Andeutung zeigen. Wir sehen es nie in Gänze, so wie Leon dann seinen Körper auch nie entblößen möchte. Er ist auch häufig in Schwarz gehüllt. Am Strand wird er häufig aufgefordert, zieh dich doch mal aus. Er sagt nein. Als würde er sich das nicht erlauben wollen. Wieso eigentlich?
Das ist interessant, weil ich bin ja dagegen, dass Schauspieler sich tätowieren lassen. Die sollen nicht aussehen wie diese Profifußballer heute. Ja, ja. Ja, das ist ja entsetzlich, wie die alle aussehen. Weil die Tattoos müssen wir ja überdecken. Dieses Tattoo, was der Thomas Schubert trägt, ist ja nun wirklich sein Tattoo. Ja, das ist ja nicht eins, was ich mir ausgedacht habe. Die Maske sagte dann zu mir, soll man das abdecken? Und dann habe ich mir überlegt, wer ist das eigentlich, die Figur Leon? Ja? Ich habe mir gedacht, das sind zwei Freunde. Der eine Freund, dessen Eltern besitzen dieses schöne Haus am Meer. Der eine Freund, der hat auch den Mercedes der Mutter. Ne? Der kommt eben aus einer gehobenen Klasse. Der kommt aus der Oberklasse. Und eigentlich, woher kommt dieser Missgunst, diese Stinkstiefeligkeit, die der Thomas Schubert spielen muss, die kommt natürlich aus einer sozialen Kränkung. Also er ist im Grunde genommen aus der Arbeiterklasse. Und er ist durch ein Stipendium an ein Internat gekommen, wo er den reichen Felix kennengelernt hat. Und dieses Tattoo stammt, weil das ist ja auch kein sehr schönes Tattoo, das ist ausgewaschen, das sieht man nur zur Hälfte. Das stammt aus einer Zeit, wo er mit 13 noch mit Kleinkrafträdern rumgefahren ist oder getuned hat und Zigarettenautomaten versucht hat zu plündern. Und jetzt ist er aber ein Intellektueller, jetzt ist er ein Schriftsteller. Ja? Und das ist eine Arbeit. Ja? Und deswegen lasse ich dieses Tattoo immer nur so ein bisschen im Dekolleté erscheint das, glaube ich, immer so ganz klein wenig.
Aber ist er ein Schriftsteller oder spielt er häufig Schriftsteller sein? Das finde ich interessant, weil spätestens als Leon Nadia sieht und sie ja im ersten Moment wirklich als Bedrohung auch wahrnimmt, habe ich das Gefühl, er nennt sie auch, glaube ich, einmal, das fand ich sehr schön, so abwertend, die Russin. Ja? Mhm. Also das, was reinkommt, ja, und eigentlich nicht hier reingehört. Als würde er das spüren, dass da jemand ist, der ihn durchschaut.
Ja, das ist ja die Gefahr. Ja? Ja. Also es gibt ja so auf Partys, also damals war es so, ich weiß nicht, wie es heute ist, bin schon lange nicht mehr auf eine Party eingeladen worden. Gab es ja immer dieses große Wohnzimmer, ja, wo getanzt wird, wo auch die Anlage steht, und es gab die Küche, ja, wo so ein kleines Buffet steht und wo immer wieder jemand reinkommt, zum Kühlschrank geht und da ist so ein kaltes Bier da, nur noch alkoholfrei, so eine Scheiße und so. Und ja, und in der Küche stehen die Intellektuellen.
Ja. Ja,
und die Intellektuellen sind die, die nicht tanzen können, ne? Aber über die Tanzenden herziehen und dummes Zeug reden. Ja, so
stimmt,
wie,
ja. Ja.
Und so ein bisschen ist der Thomas leider in der Küche. Und die Paula Bär, also die Nadja, ist im Wohnzimmer und tanzt. Und die sieht in der Küche und sagt, dem verschaffe ich jetzt einen Kontrollverlust. Das ist so ein bisschen die Grundsituation.
Ja. Das Interessante ist, dass Sie ja immer wieder Bezug nehmen, dass Sie mit den Schauspielern sehr stark den Stoff erarbeitet haben. Und ich wollte fragen, haben Sie jetzt einen Film für junge Menschen gedreht oder einen Film über junge Menschen?
Ich glaube, das kann man nicht richtig trennen. So klingt es so, als ob Lothar Matthäus die Antwort gibt. Aber es ist ja so, dass ich die Welt anschaue. Ich habe Kinder in dem Alter. Ich habe mir auch überlegt, also ich fange mal mit Erik Rohmer an, vielleicht ist das besser.
Darum soll es auch hinauslaufen, also, übrigens.
Ja, weil das, was interessant war, ich habe die Erik Rohmer-Filme gesehen, als ich so alt war wie die Protagonisten in dem Film. Und ich habe sehr viele von denen gesehen und die Filme haben mir sehr was bedeutet. Und wir hatten damals einen Dozenten an der DFFB, Helmut Färber, der hat uns gesagt, anlässlich der Erik Rohmer-Filme, auch wir müssen Filme drehen, so dass die Leute in 20, 30 Jahren wissen, wie wir geküsst, betrogen, gegangen sind und getanzt haben. Ja, und das ist etwas, als ich jetzt die Erik Rohmer-Filme noch einmal angeschaut habe, das war vor 2 Jahren, bekam ich von der Produktionsfirma, die wir da in Frankreich haben, das ist die von Eric Rohmer, das Gesamtwerk als Blu-ray und DVD geschenkt. Und ich hatte eine Covid-Erkrankung und habe mir die Filme angeschaut. Habe ich gedacht, ob die noch halten, die Filme. Es gab ja schon so Witze, Farbe beim trockenen Zusehen bei Eric Rohmer und lange Einstellung. Da war ich erstmal von der ungeheuren Geschwindigkeit in diesem Film. Der ist so schnell, der sind so harte Schnitte, das sind solche elliptischen Sprünge. Kein amerikanischer Actionfilm wird sich das trauen. Und die haben mir alle gefallen. Diese Filme haben nicht nur gefallen, dass sie etwas über die 80er Jahre zum Beispiel erzählt haben, sondern sie haben mit mir korrespondiert. Ich habe etwas gesehen, was von früher war, aber was ins Heute reicht. Und das fand ich so fantastisch. Und da dachte ich, Eric Rohmer, der war 70 Jahre alt, als er die jungen Leute angeschaut hat. Der sitzt da irgendwo draußen, trinkt einen Kaffee und hört denen zu. Und er schreibt aber ein Drehbuch nicht in deren Sprache, sondern in seiner Sprache. Und diese jungen Leute, die das spielen, nehmen diese Sprache von ihm und versuchen, sich zu der Sprache in ein Verhältnis zu bringen. Versuchen, nicht jugendlich daher zu sprechen, sondern sie versuchen, diese Sprache zu ihrer eigenen zu machen. Und das ist das Interessante. Und da dachte ich mir, dass ich das auch so mache. Ich schreibe etwas in meiner Sprache und diese jungen Schauspieler nehmen diesen Rhythmus und machen ihn zu ihrer. Ohne, dass sie jetzt so sagen, ey, Alter und so. Sondern, dass sie versuchen, durch diese Sprache zu sich zu finden. Ja. Und das fand ich ganz toll bei der Arbeit.
Also man könnte ja sagen, dass junge Leute in den Filmen von Eric Rohmer, aber auch bei Ihnen jetzt, eigentlich nichts anderes sind als die schiere Gegenwart. Also auch die Gegenwart von Gefühlen in dem Moment. Und die Gefühle, die ein Leon dann entwickelt zu Nadia oder Nadia auch umgekehrt, wobei sie ja so eine schöne Sphinx-Figur ist. Diese Gefühle sind frisch, also wie bei der Jugend, noch nicht durchtränkt von Erfahrung. Erfahrung kommt ja dann mit Matthias Brandt so ein bisschen rein in die Geschichte.
Es gibt ja so eine lange Szene. Es gibt einen jungen Mann, den der Leon nur nachts hört, wie er mit der Paula Bär schläft, also mit der Nadja schläft. Ja. Und er geht dann raus, weil er die Geräusche nicht mehr aushält. Und es macht ja unheimlich einsam, wenn man die Lust anderer Menschen hört. Also wenn man die Eltern hört, ist es ekelhaft. Aber wenn man andere Leute hört, dann denkt man sich, diese Schweine, denen geht so gut und ich bin so alleine und so. Deswegen nimmt er sich seine Decke wie Linus von den Peanuts und geht hinaus und legt sich draußen ins Mondlicht auf eine Liege. Und dann kommt dieser Mann, dessen Lust er gerade gehört hat und die Lust, die er der Nadja wohl gebracht hat, kommt da nackt raus, ganz mit sich zufrieden, starrt ins Mondlicht, raucht noch eine Zigarette und geht an ihm vorbei, ohne dass er ihn wahrnimmt. Und das ist etwas, da entsteht Hass. So. Und jetzt versucht er, als sich herausstellt, dass das der Bademeister, also der Rettungsschwimmer ist von dieser Steilküste, versucht er, der auch noch eingeladen wird zum Abendessen, versucht er, den vorzuführen. Und es stellt sich heraus, dass der sogar noch bessere Geschichten erzählen kann und besser Geschichten erzählen kann als der Schriftsteller. Und dieser Neid, dieser Hass, alle haben geglaubt, dass diese lange Geschichte, die der Rettungsschwimmer am Tisch erzählt, die ist so 5 Drehbuchseiten lang oder so, das schneidest du so oder verkürzt du, so wie beim Radio, das nimmt man dann nachher raus und so, Aber ich wusste immer, da passieren mehrere Sachen gleichzeitig. Es gibt diese nicht sehr woke Geschichte, muss ich mal sagen, über einen zwergwüchsigen Araber, der Leute schwul sprayt. Aber es gibt auch gleichzeitig eine Paula Bär, also eine Nadja, die die Geschichte schon kennt und die Dinge, die diese Geschichte hervorruft, da die Zuhörenden genau anschaut und sie noch verstärkt. Es gibt einen jungen Mann, der Langston Übel, der den Felix spielt, der sich in diese Geschichte und den Erzähler verliebt. Und es gibt den Schriftsteller Thomas Schubert, der diese Geschichte hasst, weil sie so effektiv und so gut ist und so lustig und leicht ist. Und so laufen auf diesem Tisch so viele Begehrensströme. Und da dachte ich, das ist eine Rohmer-Szene. Das dachte ich.
Vor allem, weil die Thomas-Schubert-Figur erkennt, dass seine moralischen Standards nicht dazu führen, dass er freie Entscheidungen treffen kann. Also es ist ja eine Figur, die dann relativ schnell im wahrsten Sinne des Wortes auch selbst einen Kontrollverlust erleidet. Aber ich wollte noch fragen, weil das ja auch ein Christian Petzold-Film ist, der Sexualität noch viel offensiver auch thematisiert als bisher in ihrem Schaffen. Begierde und Begierde, so rum. Ganz neu gesehen, auch für Sie neu erarbeitet?
Ich hatte mal eine Veranstaltung, der Tom Tykwer und ich, es hieß Kino unterm Dach oder so ähnlich, ich glaube, das ist schon lange her, da waren ein paar hundert Leute da, glaube ich, wo wir über dieses Thema gesprochen haben, über kann man Sex filmen? Und dann habe ich gesagt, ich mache das nicht gerne, weil es in 99% der Fälle keinen Sinn macht. Ich kann das nicht ertragen. Ich habe dann mal gesagt, warum muss die Frau immer auf dem Mann dann hocken? Ja, weil die Missionarsstellung findet im Kino ganz selten statt. Er wird dann schnell weggeblendet, aber dieses, dass die Frau auf dem Mann hockt, ist sehr beliebt. Es hat zwei Gründe. Man kann die Brüste besser sehen und sie können weiter quatschen. Weil das sind meistens dialogische Formen, das sind meistens Fernsehspielsex, ja, nichts anderes. Ja. Und dann kann die da hin und her rutschen noch und der Mann kann unten in Ruhe liegen und noch weiter seine Sätze sagen. So ein bisschen ist das so mit dem Sex. Also ich hatte aber schon im ersten Film, Die innere Sicherheit, im ersten Kinofilm, eine Szene, wo die Julia Hummer und der Bilge Bingöl zum ersten Mal miteinander schlafen. Und dann sieht man nur unter der Bettdecke, wie die ihre Unterwäsche ausziehen und völlig schamhaft sind. Und die Scham zu filmen, das ist wunderbar. Das ist auch erotisch vielleicht. Ja? Aber den Sex zu filmen, das geht nicht. In diesem Film, Innere Sicherheit, gibt es aber auch Szenen, wo die Julia Hummer ihre Eltern beim Sex hört. Und das mussten wir damals ja aufnehmen, der Richie Müller, Barbara Auer und ich. Und das war richtig peinlich. Die beiden haben sich richtig so Rotwein reingeknallt, also zwei Flaschen oder so, weil nicht gefilmt werden, sondern nur gehört werden. Wahrscheinlich ist die Stimme, ich hole noch weiter aus, wenn ich früher gecastet habe, habe ich die Schauspieler mir nur angehört, nicht angeguckt. Weil in der Stimme hörst du, ob da was stimmt oder nicht stimmt. Die Kinder hören genau an der Stimme der Erwachsenen, ob die jetzt hier so nur so tun, als ob, oder ob da eine Wahrhaftigkeit drin ist. Und die beiden Schauspieler, Barbara Auer und Richie Müller, wussten, dass das ziemlich echt klingen muss. Und deswegen brauchten die Rotweinflaschen. Und dann haben wir das aufgenommen. Das war sehr, sehr schambehaftet. Für mich als Zuhörenden, für den Tonmann, der musste nachher, glaube ich, einen Tag freigenommen. Ja. Und so, aber da habe ich gemerkt, es ist ein Bereich, der ist intim. Ja. Und mit dieser Intimität muss man umgehen. Und wenn man diese Intimität nicht akzeptiert und irgendwie, es gibt ja heutzutage auch Leute, die man bestellt, die dann genau sagen, wo die Hand hin muss. Wenn die daraus ein Handwerk machen, möchte ich das doch nicht sehen. Mhm. Wer will denn das sehen? Irgendwie. Ich habe jetzt gerade auf Mubi, da kann man nochmal die Verhoeven-Filme sehen. Und da kann man nochmal Basic Instinct sehen. Den habe ich nie gesehen, diesen Quatsch. Ja. Und dann habe ich mir den nochmal angeguckt. Dieser Esterhazy, der das Drehbuch geschrieben hat, der macht einfach Film Noir mit Sex. Das ist alles. Ja? So. Und dann wird da am Anfang so eine Frau, die genauso, wie ich es gerade beschrieben habe, auf dem Mann hockt und ihm dann an diesem blöden Bett mit so einem Seidenschal seine Hände fesselt und ihn dann zerstückelt oder so, ja, und einen Schwanz abschneidet oder so. Diese Art, wie das gefilmt ist, das ist tot. Das ist absolut tot. Während in The Ice Storm, wenn sich diese beiden jungen Menschen da, die sind 11, 12, in einem Bett liegen und sich berühren und man sieht nur die Gesichter über der Bettdecke und man weiß, was das die Überwindung kostet und den Herzschlag spürt man. Das ist wunderbar.
Christian Petzold ist weiterhin unser Gastregisseur des Films Roter Himmel, der Donnerstag in die Kinos kommt. Ein Film, in dem man auch neue Nuancen im Kosmos von Christian Petzold entdecken konnte, zum Beispiel Filmmusik auf eine ganz andere Art und Weise eingesetzt als bislang, würde ich sagen. In My Mind von den Walners zum Beispiel ist ja so eine Art Leitmotiv geworden in Roter Himmel. Das ist ein direkter Musikeinsatz, auf den Sie in der Form, glaube ich, verzichtet haben bislang in Ihren Filmen.
Ja, ich hatte mir gedacht, ich möchte keine sogenannte extradiegetische Musik, keinen Score haben. Die Musik, die wir dort hören, ist die Musik dieser jungen Menschen, die auch selber hören. Die hören die Walners, wenn sie Auto fahren. Sie hören die Walners, wenn sie zur Speedminton in der Nacht spielen. Der einzige Score ist der von Sakamoto, den wir haben. Und den habe ich vor 2, 3 Jahren entdeckt, als ich von der schweren Erkrankung schon wusste, die Sakamoto hat. Und der hat dann 2 Alben gemacht. Dieses eine Album, wo dieses Andante drauf ist, ist schon ein Album, wo vielleicht die Krankheit, die schwere Krankheit nicht thematisiert ist, aber die man spürt. Und dieses Stück hat mir so gefallen. Und deswegen, ich hatte es ja eingesetzt als Musik, wo die Stimme des Verlegers, der ja auch Krebs hat, wo diese Stimme des Verlegers den Roman vorträgt am Ende und die Musik von Sakamoto auch im Grunde genommen die Stimme aus einem Hospiz oder einem Krankenhaus oder einer Verzweiflung kommt. Und das, als der Film jetzt fertig war und der Sakamoto gestorben ist, dachte ich mir, das kann nicht wahr sein. Das hat mich traurig gemacht. Ich habe vorgestern Abend, als ich das erfahren habe, mir nochmal die Musiken angehört von Sakamoto, die er geschrieben hat. Und das ist einer der größten Komponisten gewesen.
Ich frage auch nach der Musik, weil in Roter Himmel steht sie meiner Meinung nach in einer interessanten Spannung zur Poesie, im konkreten Fall von Heinrich von Kleist und Heinrich Heine. Die Ballade, ja, der Astra wird rezitiert von Paula Beer, die Nadia spielt, auf sehr musikalische Art und Weise, würde ich sagen. Sie singt ja das fast, ne?
Im ZDF kann man da, glaube ich, im Archiv kann man die alten Günter-Gauss-Interviews sehen. Und manchmal schaue ich mir 2, 3 Stück hintereinander an. Da erfährt man sehr viel über die Geschichte der Bundesrepublik und auch sehr viel darüber, wie schlecht Fernsehen heute ist. Und die Hannah Arendt war da eingeladen und der Günter Gauss fragt die Hannah Arendt, in welcher Sprache sie denn träumt, weil sie ja nun schon seit 20 Jahren in New York lebt und englische Essays schreibt oder Bücher geschrieben hat. Und da sagt sie, ich träume in Deutsch. Und woher kommt das? Ja, weil sie ist ja umgeben von der englisch-amerikanischen Sprache. Und dann sagt sie, weil ich all die Gedichte und Lieder aus Deutschland habe. Und das ist Traummaterial. Und so dachte ich mir auch, wie diese Gedichte von Heine mal ein Teil sowas waren wie Songs. Ja, wenn die Amerikaner ein Lied von Bob Dylan mitsingen, dann ist das ein Teil ihrer Kultur. Und wir haben durch die Nazis einfach unsere Lieder und unsere Gedichte verloren. Die sind in Marschmusik und Verblödung untergegangen. Und dieses Gedicht von dem Heine, der Asra, aus dem Roman Serus, ist eins, was wirklich wie ein Lied ist, was aufgebaut ist, was auch eine Bridge hat und so. Ja? Und die Paula hat das sehr, sehr schnell verstanden, dass man das nicht vorträgt, als ob man im Pflegeheim großer Vorleseabend ist, sondern dass das ein kleines Lied an einem Abend in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe des Meeres bei einem Glas Wein sein kann. Mhm. Und das, wie die alle zuhören, dachte ich mir, das ist auch so eine kleine Utopie. Jemand trägt ein Gedicht vor und es ist nicht peinlich, sondern es ist ein gemeinsames Lied.
Aber es führt ja auch dazu, und das ist vielleicht auch noch die Klammer über die Poesie zu Erik Romer, was ja auch Gedichte des Kinos sind letztendlich, es wird geredet statt gehandelt. Und das ist ja die Klammer in Roter Himmel, dass diese Waldbrände diese Menschen umschließt. Also da ist etwas Größeres, was sie gar nicht sehen, weil sie eben Gedichte am Tisch rezitieren.
Nein, ich glaube, dass das, wenn die noch weiter Gedichte rezitieren würden, könnten sie den Waldbrand damit aufhalten. Das glaube ich. Also okay. meine Idee war ja auch ein bisschen die, es ist ja nicht so, dass ein Fingerzeig zu diesen jungen Leuten geht und denen sagt, ey, ihr macht hier noch Urlaub, während die Wälder brennen. Sondern eigentlich dachte ich mir immer, dass diese Sommer, die ich selber erlebt habe, die so unendlich lang sind und wo man auch das Gefühl hat, die nächsten 100 Jahre gibt es solche Sommer, in denen junge Menschen das Gefühl haben, dass die unendlich lang sind, dass diese Sommer bald vorbei sind. Nicht nur, weil es keine Wälder mehr gibt, sondern weil es überhaupt nichts mehr gibt. Und diese Endstimmung, den jungen Leuten vorzuwerfen, diesen letzten Sommer noch alles abgewinnen wollen, wie wenn Dinge verschwinden, zeigen sie ganz zum Schluss nochmal ihre ganze Grandezza. Und so dachte ich mir, dieser Sommer zeigt nochmal an, was Sommer wäre, aber wir arbeiten ganz schön daran, dass es solche Sommer bald nicht mehr gibt. Und das kann man den jungen Leuten nicht vorwerfen, sondern das müssen sich andere vorwerfen. Da gibt es genug von solchen Pappenheimern. Und vielleicht muss man die Erik-Romer-Sommer heute anders erzählen. Wenn am Horizont nicht mehr die furchtbare Hölle des Erwachsenenseins, sondern die Hölle der Waldbrände tobt.
Aber das ist ja interessant. Das erinnert mich im ersten Moment irgendwie an das Schicksal der Menschen von Pompeji, die irgendwie gelebt haben, wie sie gelebt haben. Und dann kam plötzlich der Lavastrom und hat die Liebenden noch in der Umarmung quasi durchgewischt und auf ewig verewigt, ja, in der Tragik der Liebe irgendwie.
Naja, sie reden ja über Kleist, Erdbeben von Chili, über Pompeji und die Liebenden von Pompeji. All diese Katastrophen, das sind die Katastrophen, die den Menschen haben zweifeln lassen, dass es einen Gott gibt. Und ein Gott, der sowas zulässt, kann nicht da sein. Die Aufklärung hat ganz viel mit dem Lissabonner Erdbeben zu tun, ne? Der Kleist-Text auch. Nur diese Brände, die jetzt da sind, haben mit Gott nichts zu tun. Die sind von den Menschen verursacht. Und das verlangt andere Erzählungen.
Sagt Christian Petzold über seinen Spielfilm Roter Himmel, der ab Donnerstag in den deutschen Kinos zu sehen ist und für viele Kritiker bislang der beste deutsche Spielfilm des Jahres, sollte man also auf keinen Fall verpassen.